Schönen guten Morgen. Erstmal ein kurzer Tipp an euch. Wenn euch kalt sein sollte, zieht eine Maske auf, da wird euch garantiert warm. Ich habe noch ein paar Grüße weiterzugeben. Ich habe nur gedacht, wenn ich eh nach vorne gehe, kann ich es auch jetzt machen. Ich soll euch nämlich erstmal ganz lieb von der Rahel grüßen. Sie hat heute Morgen geweint, weil sie unbedingt in den Gossendienst wollte. Aber sie lässt euch ganz lieb grüßen. Die Erkältung, die sie letzte Woche hatte, hat sie erstens an mich weitergegeben. Und zweitens hat sie sich auch noch zu einer Mittelohrentzündung weiterentwickelt. Und ja, dürft ihr natürlich auch gern für sie beten, dass das schnell wieder besser wird. Ja, ihr hört es bei mir, die Stimme ist nicht ganz da. Ich werde deshalb auch nicht zum Essen nachher bleiben und auch nicht mehr lang zum mit euch reden, einfach euch zuliebe. Ich glaube, das ist schöner für euch, wenn ihr nicht mit mir reden müsst. Und ich darf noch ganz liebe Grüße vom Andreas Naumann oder von Naumanns sagen. Die sind im Urlaub, er hat ja Geburtstag. Sie lassen ganz herzlich grüßen, sie gehen heute dort. Entschuldigung. Sie gehen heute dort in den Gottesdienst und wünschen uns aber allen ja, einen gesegneten Start ins neue Jahr. So, okay, und eine Bitte habe ich noch, das habe ich vor 2 Wochen schon mal gesagt oder so. Wenn ihr zu Hause per Stream oder Telefon dabei seid, egal ob ihr das jetzt live hört oder nachhört oder sowas, gebt mir doch bitte mal Bescheid. Es wäre einfach schön zu wissen, wie sehr das Angebot genutzt wird. Ehrlich gesagt, ich will einfach nicht glauben, dass es nur von dieser einen Person genutzt wird, die sich letztes Mal gemeldet hat. Also, wenn ihr per Stream oder per Telefon dabei seid, meldet euch einfach bei mir, beim Gerd oder beim Rüdiger, einfach, dass wir es wissen. Dankeschön. Okay, rückblickend war das Jahr 2000 vielleicht das Jahr, in dem ich mein Vertrauen ins Fernsehen und ein Stück weit auch in die Menschheit verloren habe. Denn im Jahr 2000 kam eine neue Show ins Fernsehen. Big Brother. Ich hoffe ja, ehrlich gesagt, dass ihr alle keine Ahnung davon habt, was das für eine Sendung ist. Kurz gesagt, eine Gruppe von Möchtegern-Stars wird in einem Haus eingesperrt und dort Tag und Nacht gefilmt. Während sie sich bei Herausforderungen oder auch beim normalen Alltagsleben blamieren. Fernsehen zum Fremdschämen eben. Und all das unter dem großen Motto Big Brother is watching you. Oder auf Deutsch, der große Bruder sieht dich. Eben wie so ein großer Bruder, der jeden Schritt, den du in deinem Leben machst, überwacht. Entliehen ist diese Bezeichnung aus dem Roman 1984 von George Orwell, in dem der große Bruder gewissermaßen für den totalitären Überwachungsstaat steht. Was das alles irgendwie jetzt auch nicht viel besser macht. Der große Bruder sieht dich. Und dann denke ich an die Jahreslosung des vergangenen Jahres. Wer weiß sie?
Der Herr, der mich sieht.
Du bist ein Gott, der mich sieht. Ganz genau. Du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16, Vers 13. Und da stellt sich die Frage, wie ist Gott? Ist es das, was Gott ist? Ist er wie so ein großer Bruder, der mich bei allem, was ich mache, kontrolliert? Oder sogar wie so ein Stalker, der mich Schritt für Schritt beobachtet? Ist das Gott? Etwas anderes, was ihr vielleicht aus dem Fernsehen kennt, im Gegensatz zu Big Brother, eines der großen literarischen Meisterwerke des letzten Jahrhunderts, Der Herr der Ringe. Ich will keine Werbung dafür machen, aber ist auf jeden Fall besser als Big Brother. Einer der ultimativen Schreckensorte in diesem Film ist das dunkle Land Mordor. Und hier herrscht ein böser Gewaltherrscher namens Sauron. Ein wahrer Despot und ein tolles Vorbild für so manch vergangenen und gegenwärtigen Diktator und Gewaltherrscher. Also ein Vorbild für solche Leute, die Kriege anfangen. Ein Element, um seine Gewaltherrschaft zu festigen, ist das sogenannte alles sehende Auge. Eine Erfindung, die für frühere Geheimdienste ein toller Zukunftstraum war und für heutige Unrechtsstaaten leider viel zu schnell sehr realistisch geworden ist. Etwas, womit man alles überwachen kann. Bei so manchen Menschen dürfte es Unbehagen auslösen, wenn das, was sie im Geheimen tun, an die Öffentlichkeit kommt. Sei es ein Geheimdienst, der deine Webcam gehackt hat, oder jemand anderes, der alles sieht und überwacht, was du tust. Nicht umsonst gibt es Menschen, die unglaublich viel Wert auf Datenschutzbestimmungen legen, besonders hier bei uns in Deutschland. Und dann denke ich wieder an die gerade so noch gültige Jahreslosung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist Gott vielleicht nicht nur wie so ein großer Bruder, der mich beobachtet? Ist er vielleicht wie dieser böse Herrscher Sauron aus Herr der Ringe? Oder wie heutige Unrechtsregimes? Sind es solche Verbrecher, mit denen man Gott vergleichen kann? Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, euch ist klar, dass dieser Vergleich nicht zutrifft und auch von mir nicht so gezogen werden soll. Vielmehr wird hier ein weit verbreitetes Vorurteil gegenüber Gott deutlich. Es ist ein Vorurteil, das übrigens auch in frommen Kreisen zu finden ist. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch an dieses alte Kinderlied. Dieses Kinderlied, in dem es heißt: Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, darum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Grundsätzlich ein guter Text, aber wie es genutzt wird, meistens wird es als Drohung verstanden. Pass auf, was du siehst, pass auf, was du machst, denn Gott ist da und beobachtet dich. Und der Gedanke dabei ist und straft dich sofort. Du bist ein Gott, der mich sieht. Immer und überall. Diese Aussage, die wirkt sehr bedrohlich. Für manch einen ist sie sogar richtig furchteinflößend. Haben wir es hier mit einem überwachenden Gott zu tun? Oder kann der sehende Gott auch eine andere Rolle haben? Vielleicht sogar eine beruhigende Rolle? Und damit sind wir bei der Bedeutung der Jahreslosung von 2023. Denn ich denke an Silvester, zum Jahresabschluss. Da passt es einfach noch einmal, über die alte Jahreslosung nachzudenken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr am Anfang des Jahres was dazu gehört habt. Nicht von mir, aber von einem anderen. Aber so am Ende des Jahres nochmal über die dann vergangene Jahreslosung nachzudenken, ist doch sinnvoll. Also, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es, dass Gott mich sieht? Um das herauszufinden, beginnen wir heute mit der Vorgeschichte. Die Vorgeschichte, die in 1. Mose 12 steht. Also nachdem in 1. Mose 1 bis 11 immer wieder deutlich wurde, wie die Menschheit Gott abgelehnt hat, beginnt in 1. Mose 12 ein neuer Abschnitt. Denn dort beginnt Gottes Handeln an und durch Abraham und dem von ihm abstammenden Volk Israel. Gottes Plan war, durch dieses Volk der ganzen Menschheit Rettung zu bringen. Und deshalb bekam Abraham in 1. Mose 12, Vers 2 bis 3 eine ganz besondere Zusage. Wir lesen dort: Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott hat Abraham versprochen, ihn zu einem großen Volk zu machen, zu einem Volk, durch das alle Völker gesegnet werden sollen. Im näheren Kontext der Jahreslosung werden dann drei Personen besonders wichtig. Und zwar Abraham, seine Frau Sarah und deren Sklavin Hagar. Abraham, sein ursprünglicher Name Abram, war der große Patriarch. Er lebte als Nomade im alten Vorderen Orient. Er war reich und hatte ein gewisses Ansehen in seiner Gesellschaft. Er war verheiratet, allerdings kinderlos. Obwohl er von Gott ja das Versprechen bekommen hatte, dass er Stammvater eines großen Volkes würde. Seine Frau Sarah, ursprünglich Sarai, sie wird entsetzlich unter ihrer Kinderlosigkeit gelitten haben. Während es für Paare heutzutage schon äußerst schmerzhaft ist, wenn sie ungewollt ohne Kinder bleiben, war es in der damaligen Kultur noch mal deutlich schlimmer. Ganz besonders für die Frau. Denn in so einem Fall, da wurde die Frau schnell als wertlos betrachtet. Kinderlosigkeit war ein existenzielles Problem, weil auf diese Weise die Altersvorsorge nicht gesichert war. Kinderlosigkeit war eine Katastrophe, weil man ohne Kind schnell in Vergessenheit geraten konnte, weil das Erbe nicht weitergeführt wurde. Kinderlosigkeit war eine Schande. Kinderlosigkeit führte zu tiefer Verzweiflung. Nur ein Kind konnte in diesem Fall eine Rettung bringen. Aber da war ja noch mehr als das. Es war ja nicht nur Sarahs Verzweiflung. Es gab auch noch ein Problem für die Hoffnung der ganzen Menschheit. Gott hatte Abraham ja versprochen, dass seine Nachfahren ein Segen für alle Kinder sein würden. Aber ohne Nachfahren kein Segen. Und ohne Segen keine Hoffnung. Gottes Plan war zum Scheitern verurteilt, wenn Abraham kinderlos sterben würde. Ganz klar, es würde nicht klappen. Also mussten Abraham und Sarah doch irgendwie helfen. Gott hat es nicht hingekriegt, also musste man ihm nachhelfen. Aber dann gab es ja auch noch Hagar. Ich weiß nicht, ob sie Hagar war, aber sie hieß Hagar. Sie war Sarahs Sklavin. Ursprünglich stammte sie aus Ägypten und als Sklavin stand sie natürlich ganz unten in der Hackordnung. Sarah hatte die Verfügungsgewalt über sie. Und Sarah hatte einen Plan. Sie forderte Abraham auf, ihre Sklavin als Leihmutter zu nutzen, indem er mit Hagar ins Bett gehen sollte. Wir lesen davon in 1. Mose 16, Vers 1 bis 4. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Dann nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Eine seltsame Vorstellung, oder? Aber gemäß der damaligen Rechtslage war das durchaus möglich. Im sogenannten Codex Hammurapi, einer babylonischen Gesetzessammlung aus so ungefähr der damaligen Zeit, dort hieß es, Achtung, es wird kompliziert, dort hieß es, gesetzt den Fall, jemand hat eine Ehefrau genommen, jedoch hat sie ihm keine Kinder bekommen. Deshalb hat er sich vorgenommen, eine Nebenfrau zu nehmen. So darf der Betreffende eine Nebenfrau nehmen. In sein Haus darf er sie einführen. Die betreffende Nebenfrau darf sich mit der Ehefrau keinesfalls gleichstellen. Gesetzt den Fall, jemand hat eine Ehefrau genommen. Daraufhin hat sie eine Sklavin ihrem Ehemann gegeben. Daraufhin hat letztere Kinder geboren. Hernach hat sich die betreffende Sklavin mit ihrer Herrin gleichgestellt, so darf, weil sie Kinder geboren hat, ihre Herrin sie für Geld keinesfalls weggeben. Ein Sklavenmahl soll sie ihr machen und sie dann zu den Sklavinnen rechnen. Ich weiß, Das klingt komisch und irgendwie verwirrend. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Warum sollten damalige Gesetzestexte leichter zu verstehen sein als heutige? Etwas einfacher ausgedrückt steht dort, dass es damals durchaus erlaubt war, eine Nebenfrau zu nehmen, um von der Kinder zu bekommen. Aber diese Nebenfrau würde nicht der ursprünglichen Ehefrau gleichgestellt sein. In unseren Ohren klingt das komisch, aber damals war es so Sitte. Und das beschreibt ganz genau das, was Sarah gemacht hat. Übrigens, wir lesen in der Bibel nirgendwo, dass Hagar gefragt wurde, ob sie als Leihmutter für Sarah dienen wollte. Ihr Einverständnis wurde höchstwahrscheinlich nicht eingeholt. Es wurde für sie entschieden. Oder besser gesagt, es wurde über sie hinweg entschieden. Sie hatte keine andere Wahl. Wie gesagt, nach damaligem Recht durchaus in Ordnung, wenn man es so mit den anderen Kulturen vergleicht. Aber ganz wichtig, wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass Gott dieses Verhalten in irgendeiner Weise abgesegnet oder gar als gut bezeichnet hätte. Steht nicht da. Im Gegenteil, Gott wollte das gar nicht. Zumindest in diesem Fall hier wollte Gott das gar nicht. Doch Abraham und Sarah taten es trotzdem. Sie trauten Gott offensichtlich nicht zu, dass er sein Versprechen einhalten konnte. Sie dachten, sie müssten Gott irgendwie helfen. Und so entwickelten sie einen Plan ohne ihn und Hagar musste mitmachen. Das alles führte natürlich zu einem vorhersehbaren Konflikt zwischen Sarah und Hagar. Jeder klar denkende Mensch hätte das vorhersehen können. Hagar verspottete Sarah, weil sie schwanger war, Sarah aber nicht. Sarah wehrte sich dagegen und machte Hagar das Leben zur Hölle. Für Hagar, die letztlich am kürzeren Hebel saß, wurde es zu einer unerträglichen Situation. Rein rechtlich gesehen war sie ja immer noch Sarahs Sklavin. Und so wurde sie von ihr regelrecht drangsaliert. Vielleicht hat sie sich hier, mitten in ihrem Leiden, die Frage gestellt, sieht Gott mein Leid eigentlich? Sieht mich Gott in meinem Schmerz? Nimmt überhaupt irgendjemand wahr, dass es mich gibt? Vielleicht hat sie in ihrer Verzweiflung auch zu Gott geschrien. Zumindest gibt es einige Hinweise darauf, dass das so sein könnte. Natürlich war in erster Linie Neid der Grund, dass sie als Sklavin noch mehr von Sarah gedemütigt wurde. Allerdings war sie auch nicht ganz unschuldig daran, muss man dazu sagen. Hagar hatte auf ihre Herrin herabgeschaut, weil sie ja schwanger war und Sarah eben nicht. Habt ihr auch das Gefühl, man könnte da eine Fernsehserie draus machen? Ja. Also Hagar hatte auf ihre Herrin herabgeschaut. Oder wie es in der Bibel, in 1. Mose 16, Vers 4 ausgedrückt wird. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Und als Sarah ihrem Mann Abraham ihr Leid klagte, da sagte der in 1. Mose 16, Vers 6, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Klasse, ne? Und genau das tat Sarah. Jetzt mal ganz im Ernst. Unschuldig an dieser Situation war keiner dieser drei Beteiligten. Aber Hagar war nun mal das schwächste Glied in der Nahrungskette. Mit Abrahams Rückendeckung behandelte Sarah Hagar nun durchaus überaus hart. Entweder mit körperlicher oder mit seelischer Gewalt, ich weiß es nicht, steht nicht da. Auf welche Art wissen wir nicht, aber ganz im Ernst, ich glaube, uns würden da auch einige Mittel einfallen, wie man das machen kann. Das war ein schrecklicher Konflikt. Emotional war die Situation für die schwangere Hagar kaum noch auszuhalten. Und so lesen wir im zweiten Teil von 1. Mose 16, Vers 6 über Hagar. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. All die Schikanierungen führten dazu, dass Hagar die Gefahr, die eine Flucht in die Wüste für sie und ihr ungeborenes Kind mit sich bringen würde, weniger schlimm erschien als das Leben bei Sarah. Besser allein in der Wüste als bei Sarah. Selbst der Tod wirkte harmloser auf sie als die Weiterexistenz unter diesen Umständen. Und deshalb lief sie weg. Und wenn die Geschichte an dieser Stelle enden würde, dann wäre es dramatisch und hoffnungslos. Denn bevor Hagar zu einem besonderen Gotteserlebnis kommen und die Worte der alten Jahreslosung sagen würde, war sie völlig am Ende. Sie war auf der Flucht. Auf der Flucht vor ihrer Herrin, auf der Flucht vor ihrer Situation, auf der Flucht vor der Ungerechtigkeit und auch auf der Flucht vor den Folgen ihres eigenen Verhaltens. Es war eine Flucht aus Verzweiflung, mitten in die Wüste hinein. Aber mitten in der Wüste lernte Hagar Gott als den kennen, der sie sieht. Als den Gott, der ihren Schmerz fühlt, der ihr Leid kennt, der ihre Trauer versteht und der mit ihr den Weg geht. Auf ihrer Flucht kam sie an eine Quelle. Wir wissen nicht, wie ihr weiterer Plan aussah, ob sie überhaupt einen Plan hatte oder ob es erstmal einfach nur weg war. Vielleicht wollte sie nach Ägypten fliehen, in ihrer Heimat. Vielleicht wusste sie aber auch selbst nicht so genau, wie es weitergehen sollte. Vielleicht war sie sogar völlig orientierungslos, wie es uns in der Wüste gehen würde. Aber dort an dieser Quelle wurde Hagar von Gottes Engel gefunden. Und schnell wird deutlich, Gott hat sie gesehen. Gesehen und nicht nur registriert. In all ihrem Leid hat er sie barmherzig und mitleidend angesehen. Er hat sie voller Liebe gesehen und deshalb auch eingegriffen. Durch den Engel wandte Gott sich an Hagar und griff in ihr Leben ein. Durch den Engel hatte sie eine Gottesbegegnung, eine Begegnung mit dem sie sehenden Gott. Der Engel zeigte ihr, dass sie Gott nicht egal war. Stattdessen traf sie der Blick Gottes, als ihr Leid am Höhepunkt angekommen war. Und dann entwickelte sich ein Gespräch zwischen dem Engel und der Sklavin. In 1. Mose 16, Vers 7 und 8 lesen wir, aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Natürlich wusste Gott bereits, was los war. Genau deshalb hatte er ja seinen Engel dorthin gesandt, sonst wäre das ja gar nicht nötig gewesen. Trotzdem durfte Hagar ihr erlittenes Leid klagen. Sie bekam die Möglichkeit, sich ihren Schmerz von der Seele zu reden. Aber dabei blieb es nicht. Sie bekam von dem Engel einen Auftrag und ein Versprechen. Ein Auftrag und ein Versprechen. In 1. Mose 16, Vers 9 lesen wir erstmal. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Toll, ne? Hagar sollte zu Sarah zurückkehren und all die Demütigungen ertragen, die sie ihr antun würde. Keine schöne Botschaft. Und das auch noch von einem Gott, der sie sieht. Einem Gott, der doch genau wusste, was da los war. Geh zurück und lass dich fertig machen. Aber da war noch mehr. Und das war schließlich noch nicht die ganze Botschaft des Engels. In Versen 10 bis 12 heißt es, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Abraham hatte von Gott das große Versprechen bekommen, dass seine Nachfahren zu einem großen Volk würden. Und wir wissen, dass Gott dieses Versprechen durch Abrahams Sohn Isaak erfüllt hat. Aber hier bekam Hagar ein ganz ähnliches Versprechen für ihren Sohn Ismael. Auch seine Nachfahren sollten zu einem großen Volk werden. In Klammern, und für Hagar sorgen können. Und Hagar lernte, wenn Gott in dein Leben tritt, dann werden die Umstände nicht unbedingt leichter, aber die Zukunftsaussichten werden besser. Hagars Perspektive änderte sich. Gott nahm ihr die Ausweglosigkeit weg und schenkte ihr neue Hoffnung, indem er ihr zusichert, dass sie in all ihrem Leid nicht alleine sein würde. Und dann lesen wir in Vers 13, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Das war Hagars Fazit. Hagars Fazit zu ihrer Begegnung mit Gott. Es war ihre Antwort auf die Ermutigung, die sie durch Gott erfahren hatte. Sie dachte, niemand würde sich für sie interessieren, aber dann stellte sie fest, dass da doch jemand war, der sie sah. Gott. Denn Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und auch wenn es genau das war, was sie beeindruckt hat, möchte ich an dieser Stelle noch etwas Wichtiges hinzufügen. Oder besser gesagt, ich möchte etwas explizit hinzufügen, was die Worte Hagars implizit bereits zum Ausdruck bringen. Ich will es also verdeutlichen. Denn Gott ist nicht nur ein Gott, der mich sieht, er ist ein Gott, der mich sieht, mich liebt und dementsprechend handelt. Ein Gott, der mich sieht und handelt. Aber Hagars Leid war natürlich nicht alles, was Gott gesehen hat. Gottes Sehen zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Es begann nicht bei Hagar und es endete auch nicht bei Hagar. Aber wie sieht es aus, wenn Gott das Leben der Menschen sieht? Sehen wir uns an, wie sich der Blick Gottes in unterschiedlichen Situationen ausgewirkt hat. Drei Stellen möchte ich euch dazu gern zeigen. Die erste Stelle ist Israels Auszug aus Ägypten. Denn auch dieses bemerkenswerte Ereignis begann mit dem Sehen Gottes. Es war der Gott, der das Leid seines Volkes gesehen hat. Es war der Gott, der die Schreie seines Volkes und ihr Flehen um Rettung gehört hat. Und es war der Gott, der auf das Geschehene und das Gehörte reagierte und entsprechend handelte. Genau das ist es, was Gott zu Mose gesagt hat, als er ihn zum Anführer des Volkes berufen hat. Wir lesen in 2. Mose 3, Vers 7 und 8. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hivititer und Jebusiter. Gott hat die Not seines Volkes gesehen und gehandelt. Die Folge des Sehens Gottes war die Befreiung Israels aus der Sklaverei. Gottes Sehen veränderte die Geschichte, weil er nicht nur gesehen, sondern auch gehandelt hat. Die zweite Stelle geht wieder auf die Zeit von Abraham zurück. Allerdings nach der Geburt von Ismael und vor der Geburt von Isaak. In diesem Fall hatte Abraham eine Gottesbegegnung. Neben der Wiederholung und Bekräftigung von Gottes Versprechen gegenüber Abraham und Sarah ging Gott auch auf die Situation von zwei Städten ein, nämlich von Sodom und Gomorra. Gott sagte in 1. Mose 18, Vers 20 und 21 zu Abraham: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Hier führte Gottes Sehen dazu, dass Ungerechtigkeit und deren Verursacher gerichtet wurden. Und dagegen wurde Lot und seine Familie aus der Stadt gerettet. Oder zumindest Lot und seine Töchter. Das mit Lots Frau ist nochmal eine andere Sache. Jedenfalls hat Gott auch hier gesehen und gehandelt. Und die dritte Stelle, die wir uns dazu ansehen, betrifft Jesus und eine große Menge Menschen. In Matthäus 14, Vers 13 und 14 wird berichtet: Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Krankheiten. Hier sah Jesus die Situation und ließ sich davon berühren. Und das führte dazu, dass Jesus ihre Krankheiten heilte und ihnen das Evangelium vom Reich Gottes predigte. Er sah und handelte. Wir sehen also, Gott ist wirklich ein Gott, der sieht, immer wieder. Aber er ist viel mehr als das. Er ist ein Gott, der sieht und deshalb handelt. Nicht nur bei Hagar, sondern die ganze Bibel hindurch, immer und immer wieder. So, jetzt könnte ich aufhören, ne? Aber eine Frage bleibt noch. Was haben wir denn davon? Also ganz im Ernst, was bringt uns das? Wie sieht's, oder eher, wie sah es im Jahr 2023 aus? Oder meinetwegen auch, wie sieht das für das Jahr 2024 aus, das ja noch ganz weit weg ist? Ist Gott auch heute noch ein Gott, der mich sieht? Was sieht Gott, wenn er sich die heutige Welt so ansieht? Und wenn er der Gott ist, der sieht, warum ist unsere Welt dann so, wie sie ist? Nur zur Erinnerung, auch wenn das die Stimmung wahrscheinlich etwas trübt. Bereits 2022 begann der Krieg in der Ukraine und er zog sich das komplette vergangene Jahr hindurch. Und nicht nur das, im Oktober mussten wir dann auch noch erleben, wie durch Terroranschläge in Israel der nächste Krieg ausgelöst wurde. Und so werden wir immer und immer wieder daran erinnert, dass die heutige Menschheit offensichtlich nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Familien wurden in der Folge zerstört, Kinder wurden zu Waisen, verloren Vater oder Mutter. Eltern verloren ihre Kinder, andere erfuhren, dass ihre Kinder entführt wurden. Sie machen sich Sorgen darüber, ob ihre Lieben misshandelt werden oder ob sie den Horror überhaupt überleben oder ob sie danach weiterleben können. Ist Gott heute noch ein Gott, der uns sieht? Oder denkt an euer eigenes Leben. Denkt an eure eigenen Probleme, an eure Sorgen und Nöte. Denkt an eure Krankheit, eure Ängste oder eure Verluste. Sieht Gott unsere Probleme? Als gute Christen sagen wir natürlich, wie aus der Pistole geschossen, ja natürlich, selbstverständlich. Aber wo ist denn Gott, wenn er uns doch sieht? Wo ist Gott bei unseren Problemen? Wo ist Gott bei all den Problemen auf unserer Welt? Bei diesen Fragen Da kommen wir nicht an dem zentralen Ort der Geschichte vorbei. Jerusalem, ungefähr im Jahr 30 nach Christus. Genauer gesagt, etwas außerhalb der Stadtmauer, auf dem Henkershügel Golgatha. Der Gott, der das Leid der Menschheit sieht, kam in Jesus auf die Erde hinab, um zu handeln. Der Gott, der uns liebt, hat nicht nur gesehen, sondern auch gehandelt. Und das tat er, indem er sich selbst geopfert hat. Er hat das Urteil der sündigen Menschheit an sich selbst vollzogen. Am Kreuz sehen wir den sehenden Gott. Wir sehen den Gott, der das größte Problem der Menschheit erkannt hat. Und wir sehen den Gott, der das alles nicht nur gesehen hat, denn Gott ist nicht nur ein Gott, der mich sieht. Er ist ein Gott, der mich sieht, mich liebt und dementsprechend handelt. Wir müssen bedenken, dass in Johannes 3, Vers 16 nicht steht: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er die Not der Welt sah und nichts unternommen hat. Das steht da nicht. Stattdessen steht dort: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die Not der Welt gesehen und entsprechend gehandelt. Und damit hat er das größte Problem der Menschheit gelöst. Aber jetzt mal im Ernst. Natürlich ist das schön. Und natürlich bin ich auch dankbar dafür. Aber was bringt uns das bei unseren Problemen, die wir in unserem Leben und in unserer Welt haben? Ich meine, ist ja schön und gut, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das ist super, das ist das Beste überhaupt. Aber ich bin trotzdem krank. Und meine Tochter auch. Und Probleme haben ja auch noch ganz viele. Gott sieht das doch. Also was macht er denn da? Und an dieser Stelle müssen wir bedenken, dass Jesus noch mehr getan hat, als nur am Kreuz zu sterben und wieder aufzuerstehen. Er hat nicht nur gesehen und gehandelt, er hat auch dafür gesorgt, dass weiter gehandelt wird. Erinnert euch daran, dass Hagar von dem Engel einen Auftrag und ein Versprechen bekommen hat. Und letztlich ist es bei uns nicht anders. Auch wir haben einen Auftrag und ein Versprechen bekommen. Denkt an Matthäus 28, Vers 18 bis 20, wo Jesus sagt: Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist es, wie Gott heutzutage gegen die Probleme dieser Welt vorgehen möchte. Durch uns. Der sehende Gott will uns als handelnde Menschen in seinen Plan mit einbeziehen. Durch uns will er helfen und durch uns will der allmächtige Gott seine Herrschaft ausbreiten. Gott hat gesehen und will durch uns handeln. Und deshalb hat Jesus in Johannes 20, Vers 21 zu seinen Jüngern gesagt: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und deshalb hat Petrus in 1. Petrus 4, Vers 10 geschrieben: Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Gott möchte durch uns auf dieser Erde wirken. Aber er gibt uns nicht nur den Auftrag, sondern auch ein Versprechen. Denn er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Darauf können wir uns verlassen. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Er ist kein Stalker. Er ist kein Despot und auch kein Geheimdienstoffizier. Er ist ein Gott, der mich sieht, mich liebt und handelt. Das durfte Hagar feststellen. Gott ist ein Gott, der die Probleme Hagars gesehen und in ihr Leben eingegriffen hat. Und so durfte Hagar Gott kennenlernen. Aber auch heute noch ist ein Gott, der mich sieht. Er sieht mich und er sieht dich. Er kennt unsere Probleme und unsere Schwierigkeiten. Und das ist es, was wir im vergangenen Jahr immer wieder feststellen durften. Ihr als Gemeinde, wir als Familie und jeder von uns in seinem ganz normalen Alltagsleben. Und auch wenn 1. Mose 16 ab Vers 13 ab morgen nicht mehr die offizielle Jahreslosung sein wird und dementsprechend ja gar nicht mehr gilt, nein Quatsch, Gott wird immer noch derjenige sein, der uns sieht und der handelt. Du bist nicht alleine. Gott ist bei dir. Er ist ein Gott, der dich sieht, der dich liebt und der handelt durch uns. Amen. Ich würde gerne beten. Ihr dürft, wenn ihr wollt, auch gerne nochmal dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du siehst und handelst. Ich danke dir dafür, dass du uns kennst mit all unseren Sorgen und Problemen. Und ich danke dir dafür, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du uns niemals alleine lässt und dass du uns immer wieder andere Menschen zur Seite stellst, die uns helfen und die in deinem Namen handeln. Ich danke dir dafür, dass du uns das vergangene Jahr hindurch begleitet hast, auch wenn es nicht nur gute, sondern auch schwere und schlimme Zeiten gab. Aber du warst da und hast uns bis an diesen Punkt gebracht. Und wir können darauf vertrauen, dass du uns auch weiterbringen wirst. Denn du siehst uns und du liebst uns und du handelst dementsprechend. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir auch dafür, dass du deinen Sohn zu uns auf die Erde gesandt hast, um uns zu retten. Damit wir nicht nur hier auf der Erde deinen Beistand haben, sondern dass wir eine wunderbare Hoffnung haben, auf die wir uns freuen und auf die wir zusteuern können. Amen.